Wie schön, dass du heute wieder dabei bist bei einer neuen Folge des Podcasts Ökologische Marktwirtschaft. Wir wollen heute sprechen mit Lukas Knigge. Er ist Redakteur für das Europe Table Professional Briefing von Table Media. Und ich hatte das große Glück, ihn auf der 29. Weltklimakonferenz in Baku zu treffen. Heute wollen wir mal gemeinsam darüber sprechen, wie es ihm als Journalist auf der COP so erging und gemeinsam die Verhandlungsergebnisse der 29. Weltklimakonferenz gemeinsam reflektieren. Dabei wollen wir einen genaueren Fokus legen auf die Kohlenstoffmärkte und die Einigungen, die es bei Artikel 6 des Paris Agreement gab, die unter anderem die internationale Zusammenarbeit beim Klimaschutz regeln mit marktbasierten Instrumenten. Abschließend wollen wir einen gemeinsamen Ausblick wagen auf die COP30 in Brasilien im nächsten Jahr, wo es unter anderem gehen wird um die aktualisierten nationalen Klimapläne, die Nationally Determined Contributions. Schön, dass ihr heute mit dabei seid und ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Du hörst die ökologische Marktwirtschaft. Dein Podcast für mehr Umweltschutz in der Marktwirtschaft und mehr Marktwirtschaft im Umweltschutz.
Hallo lieber Lukas.
Hi.
Schön, dass du heute bei uns bist und dir die Zeit nimmst für ein gemeinsames Gespräch über die 29. Weltklimakonferenz in Baku, hier für unsere zweite Podcast-Folge für die ökologische Marktwirtschaft. Direkt zu Beginn würde es mich mal freuen oder interessieren, von dir zu hören. Du warst die vollen 2 Wochen vor Ort inklusive Verlängerung und hast von Anfang an bis zum Ende alles ziemlich hautnah miterlebt, die ganzen Verhandlungen und wie sich vielleicht auch die Stimmung vor Ort so ein bisschen verändert hat in den 2 Wochen. Erzähl doch gerne mal, mit welchem Gefühl bist du von Baku wieder hier zurück nach Deutschland gekommen? Bist du so ein bisschen erschlagen von der eher, ja, ich sag mal, schlechten Berichterstattung oder hattest du vielleicht auch so den ein oder anderen Hoffnungsschimmer auf der COP?
Ja, also überwiegend war es natürlich schon eher durch kritische Töne geprägt und nach so einem Schlussmarathon, wie das da in den letzten 48 Stunden in Baku war, ist man natürlich auch erstmal erschöpft und musste das Ganze auch erstmal verarbeiten. Aber das ging dann am Ende eigentlich doch recht gut und so die Nachbereitung, die findet ja auch immer noch statt. Also alle sprechen auch immer noch darüber, was bedeutet es jetzt, wie geht's jetzt weiter mit den Ergebnissen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Stimmen eigentlich seit Ende der Konferenz vor 2 Wochen ein bisschen besser geworden sind. Mhm. Also am Anfang war es natürlich sehr kritisch, was auch daran lag, dass vor allem die Entwicklungsländer mit dem Ergebnis unzufrieden waren. Wir sprechen ja bestimmt gleich noch über das Ergebnis. Aber das hat sich jetzt so ein bisschen gelindert. Und man guckt jetzt halt nach vorne und überlegt, wie man dieses Ergebnis, was man erzielt hat, in der Zukunft ausgestalten kann. Und vielleicht ist das so ein bisschen der positive Aspekt zum Einstieg hier in diese Folge.
Das finde ich ja sehr spannend, dass du erzählst, dass sich da so die Wahrnehmung auch des Verhandlungsergebnisses vielleicht sogar so ein bisschen verbessert hat in den letzten 2 Wochen. Können wir vielleicht nachher auch noch gerne mal drüber reden, woran das liegt, deiner Meinung nach. Aber lass uns gerne mal beim Punkt Nachbereiten bleiben, weil das versuchen wir heute ja auch im kleinen Rahmen so ein bisschen zu machen. Im Zentrum der Weltklimakonferenz stehen ja natürlich immer die Verhandlungen. So auch in diesem Jahr. Und in diesem Jahr ging es ja vor allem darum, wie können wir international den Klimaschutz gemeinsam finanzieren. Da geht es konkret um die Frage, übersetzt eigentlich, wie bereit sind die Industriestaaten, die Entwicklungs- und Schwellenländer bei der Finanzierung von Adaptation-Mitigation-Maßnahmen an und für den Klimawandel zu finanzieren und finanziell zu unterstützen. Denn diese Länder haben historisch gesehen eben wenig nur beigetragen zum Klimawandel, leiden aber je nach Region unterschiedlich stark. Und genauso über diese Frage wurde extrem lange und intensiv verhandelt. Und 2 Outcomes sind ja einerseits das NCQG, das New Collective Quantified Goal, und eine kleine Aufstockung des Loss and Damage Fund. Ne? Vielleicht können wir mal mit den 2 Punkten anfangen. Erzähl uns doch gerne mal so ein bisschen zum NCQG. Was ist da der Progress auf der diesjährigen COP gewesen? Und dann vielleicht auch danach noch ein bisschen was zum Loss and Damage Fund.
Ja, genau. Also das NCQG, das New Collective Quantified Goal, ist quasi die Anschlussregelung für das bisherige 100-Milliarden-Ziel. Also die Industrienationen haben sich 2009 darauf geeinigt, dass sie jedes Jahr 100 Milliarden US-Dollar kollektiv an die Entwicklungsländer zahlen werden für die Klimafinanzierung, also um zu unterstützen beim Klimaschutz, also bei sogenannten Mitigation, ne, also diesen emissionsmindernden Maßnahmen und bei der Anpassung an den Klimawandel. Und diese Finanzierungszusage, die ist läuft jetzt eben aus in diesem Jahr und deswegen war von Anfang an immer klar, dass es bei dieser Klimakonferenz 2024 darum geht, was passiert danach? Also wie geht's weiter mit den 100 Milliarden? Und da hat man sich jetzt eben in Baku vor 2 Wochen darauf geeinigt, dass man 300 Milliarden im Jahr zahlen wird, allerdings nicht gleich nächstes Jahr, sondern erst 2035. Das heißt,
der Betrag muss bis dahin ansteigen, ne? Also
genau. Die Regeln, also worauf man sich schon geeinigt hatte, ist, dieser Betrag darf eigentlich nicht sinken. Das heißt, man darf jetzt nicht einfach in den nächsten 10 Jahren nur 1 Euro zahlen und dann im Jahr 2035 300 Milliarden zu zahlen, sondern man muss quasi diese 100 Milliarden mindestens erreichen und eigentlich sollte es sich auch progressiv immer steigern, sodass man dann 2035 bei mindestens, so ist die Formulierung, bei mindestens 300 Milliarden ankommt. Das ist aber noch nicht alles. Die Klimakonferenz hat auch ergeben, dass man sich eigentlich zum Ziel setzt, 1,3 Billionen, auf Englisch Trillion, da muss man immer aufpassen, Billion und Trillion und im Deutschen sind es eben Billionen, auf Englisch Trillion, 1,3 Billionen Euro, Dollar, nicht Euro, Dollar, sollen eigentlich das bis 2035 erreicht werden.
Also das war die Forderung der Entwicklungsländer, ne?
Genau, und da, also es steht auch drin, ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht nur die Forderung der Entwicklungsländer, dass man das braucht, dass das der Bedarf ist, sondern es steht eben auch in diesem Ergebnistext drin. Allerdings ist das noch sehr weich formuliert. Es steht drin, dass man in einer Roadmap, also von Baku nach Belém, Belém ist der Ort der nächsten Klimakonferenz in Brasilien, dass man auf dem Weg dorthin einen Prozess einleiten will, um Möglichkeiten zu erörtern, wie man die Klimafinanzierung 2035 auf 1,3 Billionen US-Dollar bringen kann. Und da gibt es eben Möglichkeiten, wie zum Beispiel globale Klimasteuern aufs Fliegen oder auch die Ausweitung der CO2-Bepreisung, Erlöse aus verschiedenen Mechanismen, möglicherweise auch der Emissionszertifikate oder eben auch Reichensteuern, all solche Sachen werden da diskutiert. Es ist nichts festgelegt, das ist eben ganz, ganz wichtig, aber es ist zumindest der Prozess aufgesetzt, um darüber zu sprechen, wie man diese 300 Milliarden, die jetzt wirklich nur die Zusage im Wesentlichen der Industrienation sind, noch ausweiten kann durch andere Geldquellen.
Das heißt, in Zukunft bleibt es auf jeden Fall eine wichtige Aufgabe für die Weltklimakonferenz, herauszufinden und Lösungen zu finden, wie diese 1 Billion Lücke, die jetzt noch vorliegt, zu schließen. Du hast es gerade schon angesprochen, ein Mechanismus ist unter anderem hoffentlich dafür die ausgeweitete CO2-Bepreisung, die es schafft, privates Kapital neben den öffentlichen Mitteln bereitzustellen für die Klimafinanzierung. Genau darauf würde ich gleich noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen kommen, weil da gab es ja auch so ein paar Fortschritte auf der COP. Lass uns davor noch einmal kurz beim NCQG bleiben. Ein wichtiger Punkt, wofür sich ja auch vor allem die EU mit eingesetzt hat, war die Ausweitung der Geberbasis. Kannst du uns da einmal kurz abholen? Gab es da einen Fortschritt? Wenn ja, wie sieht der aus?
Ja, genau. Also das große Ziel der Industrienationen und insbesondere Europas war, die Geberbasis, die Contributor Base auszuweiten für die Klimafinanzierung. Und in der öffentlichen Debatte ging es da oft darum, ja, China soll auch zahlen. So, das war immer so der Claim, der im Raum stand. Und das liegt ganz einfach daran, dass diese Unterteilung Industrienationen und Entwicklungsländer Anfang der 90er gemacht wurde und seitdem nicht mehr überarbeitet wurde. Und die Länder, die damals Entwicklungsländer waren, sind möglicherweise inzwischen Schwellenländer oder sogar vollentwickelte Industrienationen und tragen teilweise erheblich zum Klimawandel bei durch ihren eigenen Wohlstand und und die Energieproduktion, Kohleverstromung, Öl und Gas und noch und nöcher. Und dadurch war eben eine Forderung der bisherigen Industrienationen, dass nicht mehr nur sie zur Verantwortung gezogen werden bei der Bereitstellung von Klimafinanzierung, sondern auch diejenigen, die die Mittel dafür haben, also die in der Lage sind, wirtschaftlich das zu leisten. Es ging aber letztendlich nie darum, dass dieser Status Industrienation oder Entwicklungsland überarbeitet wird, auch wenn das in der öffentlichen Debatte manchmal so vereinfacht dargestellt wurde. Aber das war letztendlich nie das Ziel, weil das wäre utopisch gewesen. Dem würde ein Land wie China niemals zustimmen. Und stattdessen
Das wollte ich direkt als Frage hinten dran schieben. Also weißt du, ob das auch mal geplant ist, in der Zukunft diese Regulatorik auch zu überarbeiten?
Ja, also in der Theorie natürlich. Also die Industrienationen würden das wahrscheinlich sehr gerne, aber das muss halt im Konsens passieren. Und die Frage ist immer, warum sollte ein Schwellenland oder mittlerweile dazu angewachsene Industrienationen dem zustimmen? Also da müssten sie auch was davon haben. Und einem Land wie China kommt man jetzt nicht bei, indem man sagt, ja, aber wäre doch eigentlich schön, wenn ihr auch jetzt zu den Industrienationen zählen würdet, weil damit eigentlich nur Verantwortung einhergeht. Und und deshalb ist das eine sehr langwierige Debatte, die zwar geführt werden kann, aber im Prinzip ein Prozessbedarf. Wie kann man das erklären? Man würde zum Beispiel ein Workflow aufsetzen. Okay, wie können wir die Gestaltung der Welt innerhalb dieser Klimarahmenkonvention neu erarbeiten? Und das würde dann mehrere Jahre dauern. Das ist denkbar. Es ist im Moment noch nicht in Planung, aber es gibt Gespräche darüber, sage ich jetzt mal, auf informeller Ebene maximal. Aber jetzt für diese Frage beim NCQG und bei der Klimakonferenz in Baku stand es eben noch nicht im Raum.
Das heißt, wir werden also sehen, wie China und andere, vielleicht die Golfstaaten, andere Emerging Economies in Zukunft freiwillig dann contributen werden zur Klimafinanzierung.
Genau, das ist jetzt die Einigung von Baku. Jeder, der will, darf seine Beiträge zur Klimafinanzierung an andere Entwicklungsländer auf dieses Ziel anrechnen lassen, aber es steht den Ländern eben frei und sie können halt sich auch dagegen entscheiden. Und der zweite Punkt ist, dass Beiträge der multilateralen Entwicklungsbanken, die sogenannten MDBs, also Multilateral Development Banks, deren Beiträge, wo ja China und andere Entwicklungsstaaten auch Anteilseigner sind, dass diese Beiträge eben auch auf dieses Ziel angerechnet werden können. Und damit ist eben wirklich ein Durchbruch für die EU gelungen, weil ich sag mal, das war das Maximalziel, was man erreichen konnte in Baku. Und das haben sie eben geschafft. Aber es ist eben nicht so weit, dass jetzt alle Beiträge automatisch, also dass ein Automatismus dadurch entstanden ist. Soweit ist es dann nicht gekommen. Aber ja, also ich nenne es immer eine Erweiterung der Geberbasis durch die Hintertür, weil die Geberbasis ist erweitert, ja, aber dadurch fließen nicht automatisch mehr Gelder, weil diese Beiträge von Entwicklungsbanken, die sind in der Vergangenheit auch schon geflossen. Sie wurden einfach nur nicht auf dieses Ziel angerechnet. Und auch China beispielsweise hat durch sogenannte Süd-Süd-Kooperation, also Süd-Süd wie globaler Süden zahlt an globalen Süden, Entwicklungsländer an Entwicklungsländer, auch schon Klimafinanzierung geleistet und war auch bereit oder ist jetzt auch bereit, das offen zu legen. Und somit stehen jetzt nicht automatisch durch diese Einigung in Baku faktisch mehr Gelder zur Verfügung, sondern erstmal ist es einfach nur die Berechnungsmethode ändert sich ein bisschen und somit ist natürlich auch eine höhere Summe möglich. Allerdings muss man auch aufpassen, also 300 Milliarden klingt jetzt im Gegensatz zu den vorherigen 100 Milliarden wie eine Verdreifachung. Allerdings muss man natürlich, also erstens diese erweiterte Geberbasis, also es gibt zusätzliche Quellen, die auf diese 300 Milliarden einzahlen, wenn man die abzieht und das Ganze dann auch noch inflationsbereinigt, dann ist es immer noch mehr geworden. Also es sind wahrscheinlich immer noch mehr als die 100 Milliarden, aber jetzt keine Verdreifachung.
Okay. Ein anderer Fonds, der ja auch auf freiwillige Beiträge angewiesen ist, ist ja der Loss and Damage Fonds. Und der wurde das letzte Jahr auf den 28. Weltklimakonferenz eingeführt. Und da muss man ja auch den Vereinigten Arabischen Emiraten mal zugutehalten, dass die mit als erstes eingezahlt haben bei diesem Loss and Damage Fonds. Und da gab es ja jetzt auf der COP auch wieder so eine kleine Erhöhung. Wobei, wenn wir da die Größenordnung vergleichen zu dem NCQG, ist es echt wenig Geld, ne? Also meines Wissens nach wurde er, glaube ich, um 85 Millionen US-Dollar erhöht, glaube ich, ne? Auf 760 Millionen US-Dollar. Wie wird da der Fortschritt eingeschätzt? Ist man damit zufrieden oder sagen da eben gerade die Countries, die extrem jetzt schon unter der Klimakrise leiden, das ist zu wenig?
Ja, beim Loss and Damage Fund ist das Wichtige, dass das Geld quasi auszahlbar gemacht wird. Ne? Also dass die Länder anfangen können, auch Geld daraus zu beziehen. Und wenn das passiert, dann ist natürlich die Hoffnung, dass dann auch neue Beitragszahler dazukommen. Aber du hast völlig recht, die aktuellen Zahlen sind noch eigentlich viel zu gering, wenn man es an den Bedarfen misst, die es jetzt schon gibt. Also ja, man stellt sich die Umweltkatastrophen vor, die es jetzt schon gibt. Also da sind diese paar Millionchen, würde ich fast sagen, die jetzt in diesem Fonds sind, nicht ansatzweise ausreichend. Und das wissen auch alle, das ist völlig klar. Und dass der Fonds letztes Jahr in Dubai eingerichtet wurde oder befüllt wurde mit den ersten Summen, das ist gut. Aber es ist eben wirklich auch nur der erste kleine Schritt. Was aber ganz interessant ist, die Tatsache, du hast es erwähnt, dass die Vereinigten Arabischen Emiraten beigetragen haben, zusammen mit Deutschland die Anschubfinanzierung geleistet haben, ist zum ersten Mal so ein bisschen diese Geber-Nehmer-Länder-Logik durchbrochen worden, weil auch die Vereinigten Arabischen Emirate gelten als Entwicklungsland, haben sich aber sofort bereit erklärt, Geld in diesen Fonds einzuzahlen. Natürlich mit der Motivation, weil sie Gastgeber der COP waren letztes Jahr, aber nichtsdestotrotz, das baut Druck auf andere Industrienationen vordererst und danach natürlich auch auf andere Entwicklungsländer und Schwellenländer, da halt diese Gräben zu überwinden. Ne? Mhm. Und das ist passiert, das ist auch gut und das wird auch weiterhin als das positive Signal gesehen. Aber die Fortschritte, also jetzt, es gibt ein paar weitere Beiträge, aber die gibt's jedes Jahr. Wir werden auch in den nächsten Jahren immer wieder kleinere Beiträge sehen, wo irgendwer kleinere Summen für irgendwelche Fonds. Es gibt ja nicht nur den Loss and Damage Fonds, es gibt dann auch den Green Climate Fund. Da gibt's immer mal wieder irgendwelche Zusagen. Wobei, das ist halt wirklich das Problem an diesem Loss and Damage Fund, dass der keine automatische Wiederauffüllungsphase hat. Also der Green Climate Fund zum Beispiel, der wird alle 5 Jahre treffen sich die Länder und jeder hat ein bisschen Geld in der Tasche dabei und sagt quasi Geld dazu. Und das ist beim Loss and Damage Fund anders. Da gibt es keinen Automatismus, sondern der ist wirklich auf die komplett freiwilligen Beiträge der Länder angewiesen.
Neben den Verhandlungen ist es ja auch immer spannend zu verfolgen, was noch so während den 2 Wochen auf der COP passiert. Und da würde es mich jetzt vor allem mal interessieren, was du so weißt zu den Fortschritten beim Klimaclub, der ja mit von Deutschland initiiert wurde. Wir haben schon mitbekommen, dass der deutsche Kanzler leider nicht vor Ort sein konnte, aber gerade in der 2. Woche war dann ja Robert Habeck da, die Außenministerin war da. Und auch, ich glaube, bevor die beiden schon da waren, gab es auch schon Fortschritte beim Klimaclub. Deshalb hol uns doch da gerne einmal ab, welchen Progress gab es da und dann gerne vielleicht auch mal eine Einschätzung von dir. Wie wichtig ist dieser Klimaclub in der aktuellen Zeit? Hältst du es für möglich, dass da nochmal zusätzliche Fortschritte zur Dekarbonisierung der Industrie erzielt werden können? Oder zweifelst du da noch ein bisschen bei der Wirksamkeit?
Ja, um den Klimaclub zu bewerten, muss man sich so ein bisschen angucken, woher das Ganze kommt. Es war ja ursprünglich eine Wahlkampfidee von Olaf Scholz. Er wollte als Klimakanzler kandidieren und hat den Klimaclub vorgeschlagen und wollte einen Club gründen mit den ambitioniertesten Ländern im Klimaschutz. Und das waren vorrangig die G7. Und auf diesem Forum hat er dann auf Schloss Elmau vor zweieinhalb Jahren beim G7-Gipfel in Deutschland diesen Klimaclub auch initiiert mit den G7-Ländern und mit dem Ziel, Handelsbarrieren für ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen abzubauen. Das ist dann nicht so ganz aufgegangen, weil sie natürlich schnell gemerkt haben, okay, wir haben eigentlich ja schon eine G7, und wenn wir hier irgendwelche anderen Länder davon überzeugen wollen, ambitionierten Klimaschutz zu machen, dann müssen wir es auch von dieser G7 so ein bisschen lösen, weil das ist eben ein sehr exklusiver Club und die Exklusivität eines Clubs hat ja nur dann Außenwirkung, wenn es auch Anreize gibt, in diesen Club einzutreten und diese Hürden, die es dafür gibt, dann auch zu überwinden. Und deswegen wurde dann bei der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh vor 2 Jahren im Prinzip ein All-Inclusive-Club daraus. Also die Idee wurde etwas abgewandelt, nicht mehr ganz exklusiv und nur für die ambitioniertesten Klimaschützer ist hier Platz, sondern wer will, kann rein. Und wir machen das Ganze zu einem Gesprächsforum für die Dekarbonisierung der Industrie. Und das ist es jetzt auch bis heute. Es ist im Prinzip einfach ein Gesprächsforum, wo der globale Süden und der globale Norden gemeinsam an einem Tisch sitzen und auf Augenhöhe darüber sprechen, wie können wir uns gegenseitig helfen, unsere Industrie zu dekarbonisieren. Und dabei geht es vor allem um die emissionsintensiven Industrien. Stahl, Zement sind die beiden Sachen, die der Klimaclub jetzt am ehesten angeht. Und es geht aber nicht mehr darum, Handelsbarrieren abzubauen. Also eine Sache, die dem Klimaclub immer so ein bisschen angehängt wird, ist aus EU-Sicht, wer dem Klimaclub beitritt, muss kein CBAM, also diesen CO2-Grenzausgleichsmechanismus zahlen. Das ist nicht so. Darauf hat man sich dann verständigt, dass man keine Ausnahmen durch Mitgliedschaft im Klimaclub gewähren kann. Das geht allein schon nicht durch die EU-Regeln beim CBAM.
Und würde auch die Bedeutung des CBAMs ein bisschen untergraben, oder? Also die Wirkung.
Jetzt habe ich dich gerade nicht verstanden, akustisch.
Sorry. Würde auch die Bedeutung des CBAMs ein bisschen untergraben, oder? Wenn jetzt alle Mitglieder beim Klimaclub da nicht mehr...
Beim CBAM sind die Regeln ja ziemlich klar. Wenn du einen CO2-Preis hast, dann kriegst du diesen CO2-Preis auf deine CBAM-Gebühr gutgeschrieben beim Import oder ja beim Import deiner Produkte in die EU. Und wenn du keinen CO2-Preis hast, dann zahlst du eben den vollen CBAM-Preis, der gleich ist mit dem CO2-Preis im europäischen Emissionshandel. Und wir kommen jetzt gerade vom Hölzchen aufs Stöckchen, aber das sind, glaube ich, so ganz die ganz interessanten Aspekte beim Klimaclub auf dem Weg zu dem, was er ursprünglich mal sein sollte und zu dem, was er jetzt ist. Zwischenzeitlich dachten wir wirklich mal, jetzt ist es eigentlich nur noch ein zahnloser Tiger, aber das ist jetzt, sage ich mal, der Fortschritt aus Baku, dass man es tatsächlich geschafft hat, Standards zu entwickeln für grün Zement und man arbeitet auch an Standards für grün Stahl. Und diese Standards sollen dann eben dabei helfen, in den Ländern, die noch keine dekarbonisierte oder noch gar nicht die Möglichkeiten haben, ihre Industrie überhaupt zu dekarbonisieren oder auch noch dabei sind, ihren Wirtschaftsaufschwung wirklich zu vollenden und zum Schwellenland und zu einem industrialisierten Land zu werden, denen dabei zu helfen, ihre Industrie, ihre zukünftige Stahl- und Zementproduktion gar nicht erst auf fossilen Kraftstoffen aufzubauen, sondern eben sofort Erneuerbare dafür zu nutzen. Und dazu brauchst du natürlich einen Standard. Wie produzieren wir grünen Stahl? Wie produzieren wir grünen Zement? Und diese Standards sind eben jetzt in Arbeit. Und da ist dieses Forum eben ganz, ganz wichtig. Ich würde jetzt so, es ist Also ist diese, der Klimaclub ist nicht verkehrt. Es ist gut, miteinander zu sprechen. Aber
vor allem
es ist
vielleicht als Ergänzung dazu
das Thema, was das Klima retten wird. Also es ist nicht mehr die Idee, mit der Olaf Scholz Wahlkampf gemacht hat vor dreieinhalb Jahren.
Ja, die Zeit vergeht schnell. Ja, ich denke mir, halt beim Klimaclub ist es nicht, gerade wenn man sich eben vergegenwärtigt und darüber spricht, welche Unzulänglichkeiten auf der Kopf herrschen und welche strukturellen Schwächen die COP hat und man sich so fragt, ist die COP überhaupt eigentlich noch, wird die dem Problem, das dort verhandelt wird, noch gerecht? Gerade dann denke ich persönlich, dass so Formate wie der Klimaclub, jedes Format, wo zusätzlich über Lösungen gesprochen wird, eigentlich sehr hilfreich ist, ne?
Ja, genau. Also wie gesagt, miteinander sprechen ist nie verkehrt. Es ist immer gut, offene Kanäle zu haben und insbesondere, wenn es halt auf Augenhöhe stattfindet zwischen Ländern, die wollen, aber eben durch limitierte Kapazitäten nicht können und anderen Ländern, die bereit sind, diese Unterstützung zu leisten. Was der Klimaclub auch macht, also er stellt keine Gelder bereit, das nicht. Ne? Also es ist nicht so, dass wenn jetzt ein Land sagt, wir wollen ein Werk für grünen Stahl bauen, dann stehen sofort die nötigen Milliarden bereit, um das dann auch zu finanzieren. So nicht, aber innerhalb des Klimaclubs kann man natürlich um Unterstützung werben dafür. Mhm. Und die Industrienationen sind zu, wie wir eben ja besprochen haben, zu bestimmten Summen der Klimafinanzierung verpflichtet. Und solche Maßnahmen wie zum Beispiel der Bau einer Anlage für grünen Stahl in Chile wäre eine Ausgabe, die dann auf dieses Ziel auch einzahlen würde, das Klimafinanzierungsziel. Und von daher ist es nicht undenkbar, dass man auf diesem Gesprächsforum auch Finanziers findet für seine Projekte, jetzt als aus Sicht der Länder im globalen Süden gesprochen.
Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht beim Thema Klimaclub. Was ich auch super sympathisch fand, war der Moment, als ich mitbekommen habe, dass eine G-Zero Alliance gegründet wurde während der Weltklimakonferenz. Wir haben jetzt schon über die G7 gesprochen, es gibt die G20. Und unter anderem, oder Bhutan war der Initiator dieser Alliance, hat jetzt die G-Zero Alliance gegründet. Also eine Allianz für Länder, die bereits jetzt klimaneutral sind oder sogar eine negative CO2-Bilanz haben. Das heißt, mehr Emissionen binden als emittieren. Die Allianz ist noch nicht sehr groß. Man kann diese Länder mit einer Hand bislang aufzählen. Das ist Bhutan, Madagaskar, Panama und Suriname. Und ja, fand ich aber ganz schön zu hören, dass eben diese Allianz während der COP auch gegründet wurde. Und bei Bhutan muss ich immer ab sofort für den Rest meines Lebens wahrscheinlich an Kohlenstoffmärkte denken. Und das ist jetzt für mich die perfekte Überleitung, um einmal nochmal zum Thema Kohlenstoffmärkte zurückzukommen. Denn der Premierminister Bhutans, den habe ich erlebt auf der COP, wie er für Kohlenstoffmärkte warb, mit den Worten, there's only one language in the world that we understand and that is the market. Und das fand ich für so ein kleines Land wie Bhutan irgendwie eine spannende Aussage, die ich auch so nicht erwartet hätte. Und wir haben ja jetzt vorhin schon darüber gesprochen, dass offizielle Gelder, sei es das NCQG oder der Loss and Damage Fund, wohl nicht ausreichen zum aktuellen Zeitpunkt und vermutlich auch nicht in der Zukunft, um diesen immensen Finanzbedarf, den wir eben haben zur Klimafinanzierung, zu decken. Und darum bleibt es auch ein wichtiges Vehikel neben der Finanzierung von multilateralen Entwicklungsbanken, auch privates Kapital zu mobilisieren in irgendeiner Weise. Und ich glaube, dass da Kohlenstoffmärkte schon ein Instrument sein können und hoffe, dass es in Zukunft auch dass sie es noch mehr werden durch bessere Rahmenbedingungen. Und lass uns bei dem Thema jetzt mal noch ein bisschen genauer einsteigen. Artikel 6 des Paris Agreement. Der regelt ja so die Grundlage für die internationale Zusammenarbeit beim Klimaschutz, unter anderem mit marktbasierten Instrumenten. Und da gibt es ja jetzt zwei grundlegende Mechanismen, einmal Artikel 6.2 und Artikel 6.4. Und bei beiden gab es ja Fortschritte auf der COP. Kannst du uns da vielleicht einmal kurz abholen? Was regeln diese zwei Hauptmechanismen und wo gab es einen Fortschritt auf der 29. Weltklimakonferenz?
Ja, genau. Also das ist eines der kompliziertesten Themen, die man sich in diesem ganzen COP-Prozess aussuchen kann. Das liegt aber an den alles gut an den technischen Details. Also ich habe mit Verhandlern gesprochen. Lange Jahre sind die mit dabei und sind haben viel Erfahrung, aber die Details von Artikel 6, wenn die da einsteigen, dann kriegen die selbst die einen Drehwurm. Also ich versuch's aber mal zu erklären. Also Artikel 6.2, unter dem Artikel können Länder Emissionseinsparungen untereinander handeln. Da geht es ganz einfach darum, ein Land übererfüllt seine Klimaziele, weil sie zum Beispiel ganz viel Regenwald haben und den schützen und dadurch ihre Klimaziele übererfüllen. Und dann können die
wie Bhutan diese eigentlich,
ne? Einsparungszertifikate, weil sie nicht emittiert haben oder faktisch auch durch Aufforstung beispielsweise Emissionen der Atmosphäre entzogen haben durch diese natürlichen Maßnahmen, können sie die anderen Ländern, die ihre Ziele nicht erreichen, anbieten. Das ist Artikel 6.2. Vor 3 Jahren in Glasgow wurde da viel drüber gesprochen, über Artikel 6.2. Da ging es nämlich vor allem darum, zu verhindern, dass dann nicht beide Länder sich diese Mengen, die dann gehandelt werden, sich anrechnen können auf ihre Klimaziele, die sogenannten NDCs. Das hat man in Glasgow verhindert, aber natürlich waren technische Details immer noch offen. Und jetzt ging es dann noch darum, welche Konsequenzen zu befürchten sind, wenn man diese Ziele nicht erreicht. Dann wann, an welchem Moment des Prozesses des Handelns mit diesen Emissionsgutschriften, muss ich meine Daten dafür offenlegen. Und das sind sogenannte Transparenzfortschriften.
Das Corresponding Adjustment oder so, ne?
Wie bitte?
Ich glaube, Corresponding Adjustment oder so.
Ja, Corresponding Adjustments ist noch, also das ist noch mal was anderes, okay. Aber genau, das, also so, also diese Details, Transparenzrichtlinien, wo diese Emissionsgutschriften registriert werden, all solche Dinge mussten jetzt noch geklärt werden. Dann ging es auch darum, wie die gab ja schon in der Vergangenheit eine Regelung für den Handel mit Emissionsgutschriften, nämlich aus dem Kyoto-Protokoll, das sogenannte Clean Development Mechanism. Und wie dieser jetzt überführt wird in Artikel 6, auch da gab es noch so ein paar technische Details und die wurden jetzt eben aus dem Weg geräumt. Sie können übernommen werden, müssen nicht nochmal in allen Details überprüft werden, was Umweltschützer natürlich kritisieren, weil der Clean Development Mechanism jetzt keinen besonders guten Ruf hat, weil die Auswirkungen für den Klimaschutz dann doch eher gering waren. Die Projekte, die am Clean Development Mechanism teilgenommen haben, gleichzeitig jetzt auch einfach weiter ihre Arbeit machen können, ohne einen neuen Akkreditierungsprozess durchlaufen zu müssen. Das ist jetzt der Vorteil, sage ich mal. Aber gleichzeitig sinkt natürlich die Kredibilität dieser Emissionsgutschriften, weil Umweltschützer eben befürchten, dass das Ganze dann doch eher zur Greenwashing-Kampagne wird, wenn Länder sich schlechte oder qualitativ minderwertige Emissionsgutschriften kaufen und dadurch ihre Klimaziele aufhübschen und der Verantwortung entgehen, selber ihre eigenen Emissionen faktisch zu reduzieren. So, jetzt haben wir auch
Artikel
quasi schon 6. den Übergang
4.
zu Artikel 6.4. Ja. Soll ich da einfach gerade weitermachen?
Gerne, erzähl mal, was der noch regelt.
Jetzt geht's wirklich rein ins Nitty-Gritty, wenn man über den Fortschritt redet, der jetzt in Baku gemacht wurde. Es wurde nämlich gleich am ersten Tag der Klimakonferenz, wurde großartig verkündet, ja, wir sind einen tollen Erfolg erzielt bei Artikel 6.4 des Paris-Abkommens. Wir haben Verhandlungsfortschritte.
Heißt nach 10 Jahren Verhandlungen, ne? Nach zehn Jahren Verhandlungen.
Ja. Genau, also seit 2015, da wurde das Paris-Abkommen beschlossen. Und bis jetzt hat man eben da verhandelt. Es gab jedes Jahr kleine Fortschritte. Aber von einem Abschluss kann auch jetzt immer noch nicht die Rede sein. Also man wird auch in den nächsten Jahren noch Verhandlungsstränge haben auf den COPs zu Artikel 6. Aber was jetzt eben erreicht wurde in Baku, ist die Methodik zur Überprüfung der Projekte, die dann Emissionszertifikate ausstellen können. Also nicht die Methode, mit der die Emissionen reduzieren können, sondern die Methode, mit der die es über, also mit der quasi sie ihre Projekte starten können. Und das ist insofern natürlich positiv, dass sie jetzt Rechtssicherheit haben oder Planungssicherheit haben und ihre Projekte quasi starten können. Sie können sie noch nicht handeln, soweit ist es noch nicht, aber sie können zumindest die Projekte ans Laufen bringen. Und das klingt jetzt, also es klang größer, als es tatsächlich war, als die COP-Präsidentschaft gesagt hat, yay, wir haben Artikel 6.4 vollendet, was eben auch nicht ganz richtig ist, aber der Fortschritt, den sie geschaffen haben, ist eben tatsächlich einer, der in den letzten Jahren blockiert wurde, unter anderem eben von der EU, die gesagt hat, das ist uns nicht gut genug. Wir wollen strenge Regeln, weil dieser Markt, wenn wir ihn schon schaffen, dann muss der eben integer sein, dann muss er mit qualitativ hochwertigen Zertifikaten ausgestattet werden und nicht mit minderwertigen, die am Ende nur Greenwashing befördern würden. Und aus EU-Sicht haben sich die Verhandlungen jetzt immer noch nicht zu dem Punkt, wo er aus ihrer Sicht hätte sein sollen, befunden, aber zumindest signifikant besser im Vergleich zum letzten Jahr. Und deshalb waren sie jetzt bereit zu sagen, okay, dann stimmen wir zu und sorgen dafür, dass es jetzt endlich losgehen kann, auch wenn wir es gerne immer noch etwas strenger gehandhabt hätten.
EU ist auch ein sehr gutes Stichwort. Wir können dann gleich mal die Brücke schlagen zu unserem europäischen Emissionshandel. Aber lass uns noch einmal kurz bei dem Thema Artikel 6.4 bleiben. Abschließend dazu, ich habe nämlich auch mitbekommen bzw. gelernt, dass es Fortschritte gab bei zusätzlichen Regelungen zur Vermeidung von Greenwashing. Und zwar unter anderem, dass Zertifikate zur CO2-Entnahme erst dann ausgestellt werden dürfen, wenn sichergestellt ist, dass das CO2 auch über einen langen Zeitraum gebunden wird. Heißt konkret im Zeitraum von 1000 Jahren. Und es ist aus meiner Sicht ja schon auch mal ein Fortschritt. Du siehst nicht so begeistert aus.
Also da muss ich jetzt passen, weil also dass man jetzt schon über Permanenz gesprochen hat und wirklich auch geregelt hat, wie lang die gelagert sein müssten und was passiert, wenn nicht. Das wäre mir jetzt neu. Ich habe mich zwar mit Artikel 6 beschäftigt, aber wie gesagt, das Thema ist sehr kompliziert. Wobei ich glaube eigentlich, dass man das mitbekommen hätte, wenn man da einen Zeitrahmen festgelegt hat. Ich weiß, dass man auf
EU-Ebene über
Zeiträume bei der Lagerung von CO2 spricht, aber innerhalb von Artikel 6.
Okay, alles klar. Dann habe ich vielleicht irgendwas sehr Optimistisches gelesen oder ich habe es mir eingebildet oder so. Aber alles klar. Dann ist da dir kein
Gewinn. Man muss auch vorsichtig sein. Also dieser Artikel 6, dieser Markt, der unter Artikel 6 geschaffen wird, der ist ein kleines bisschen anders als der Emissionshandel, wie wir ihn kennen. Weil
genau,
der europäische
Emissionshandel
funktioniert ja so. Ich will eine Tonne CO2 emittieren und dafür kaufe ich mir ein Zertifikat ein. Unter Artikel 6 ist es aber eigentlich genau andersrum. Ich emittiere keine Tonne CO2 und kriege dafür ein Zertifikat, was ich verkaufen kann. Also die Funktion des Marktes ist da ein bisschen anders. Aber ja, der Handel mit Emissionen zu Klimaschutzzwecken, so als Oberbegriff, trifft da schon zu.
Lass uns gerne mal da noch einen kurzen Moment bleiben beim Thema Unterschied zum europäischen Emissionshandel. Du hast erzählt, dass die EU sich eben insbesondere auch stark gemacht hat für eine starke Integrität und Glaubwürdigkeit bei den Regeln um Artikel 6 des Paris Agreement, weil wir ja selber, würde ich jetzt auch einfach mal stolz sagen, in der EU einen sehr starken Emissionshandel haben mit dem ETS. Und was ich bislang auf jeden Fall schon weiß, ist, dass es eben auch nochmal zwei verschiedene Arten der CO2-Bepreisung sind. Ob du es eben mit einem Cap-and-Trade-System machst, wie du es bei uns im europäischen Markt hast, wo du ein Cap an Emissionen hast, dass du handelst über einen Markt und eben nochmal das Verkaufen von zusätzlichen Emissionsreduktionen. Das sind, wie du es auch gerade schon gesagt hast, zwei ziemlich unterschiedliche Mechanismen. Und bei diesen Regelungen um Artikel 6 und Artikel 6.2 und 6.4 geht es ja auch mehr um die freiwilligen Kohlenstoffmärkte, ne, und weniger um die gesetzlichen Kohlenstoffmärkte. Kannst du jetzt also vielleicht aus deiner Sicht nochmal uns klar machen, was da der Unterschied ist zu unserem europäischen Emissionshandel und vielleicht auch, warum der stärker ist als dieser Artikel 6-Mechanismus?
Genau, also das eine ersetzt nicht das andere. Und dazu kommt eben, dass die EU ein abgeschlossener Markt ist in sich. Nur innerhalb der EU werden diese Zertifikate gehandelt. Also natürlich können auch außereuropäische Akteure, wenn sie berechtigt sein sollten, Zertifikate zu handeln, dann geht das natürlich auch. Aber es geht eben, dieses System funktioniert eben in einem geschlossenen Bereich, nämlich der EU. Das zum einen. Dann, wie du ganz richtig gesagt hast, der europäische Emissionshandel ist ein Cap-and-Trade-System. Es wird ein CO2-Preis geschaffen durch Marktregeln, der jetzt nicht nicht unabhängig von regulatorischen Einflüssen ist, aber der Preis entsteht durch simples Angebot- und Nachfrageprinzip. So ist es bei Artikel 6 nicht. Der Preis wird zwischen den Ländern, also wenn Länder miteinander Handel betreiben, dann legen die Preise fest. Wichtig ist eben nur, dass die Regeln eingehalten werden, also was Transparenz, was Integrität, also wird die Tonne wirklich auch der Atmosphäre oder bleibt sie der Atmosphäre erspart, die Tonne CO2, die ich da verkaufe. Also und dafür muss ich natürlich Maßnahmen ergreifen und die lasse ich mir dann entlohnen. So verdiene ich dabei Geld, aber welchen Preis ich dafür verlange, das verhandle ich zwischenstaatlich mit meinem Handelspartner. Also beim freiwilligen Markt unter Artikel 6.4 sind es ja private Akteure, also Unternehmen letztendlich, natürlich können auch Staaten dort aktiv werden, aber so, das ist der Non-Compliance-Markt, der Voluntary-Markt quasi. Und dort könnte es einen Preis geben. Allerdings ich glaube, das System ist noch nicht so weit, dass man jetzt sagen kann, da gibt es jetzt einen fixen Preis, den man irgendwo ablesen kann, weil auch da geht es ja letztendlich darum, von wo verkaufe ich mein Zertifikat. Ich kaufe ja bei einem Projekt dieses Zertifikat ein, was diese Tonne CO2 eben verhindert hat. Und je nachdem, wie hoch die Kosten von diesem Projekt waren, um diese Tonne eben zu verhindern. Entsprechend ist auch die Summe, die ich zahlen muss für dieses Zertifikat. Und das ist eben anders bei einem auktionierten System wie dem europäischen Emissionshandel, wo ich erstens jeden Tag einen Preis ablesen kann, wie hoch ist der Preis heute. Und ich bei Auktion dann um diese Preise, um diese Zertifikate auch mitbieten kann als marktberechtigter Akteur. Und ich bin kein Marktexperte das sind, glaube ich, so die wesentlichen Unterschiede in der Funktionsweise von diesen beiden Märkten. Man könnte jetzt nicht einfach hingehen und sagen, okay, den ETS integrieren wir jetzt in Artikel 6. Da müssten noch ganz viele Schritte dazwischen passieren, um da Übersetzungen zu finden von einem ins andere System.
Meine persönliche Traumvorstellung wäre ja vielleicht genau sogar andersrum, dass wir es schaffen, den EU-ETS auszuweiten auf die globale Ebene, dass wir einen internationalen Emissionshandel haben mit einem in der Welt geteilten Cap an Emissionen, das dann gehandelt wird über einen gemeinsamen Markt Und genau über die Vision und Idee habe ich auch mit verschiedenen Leuten auf der Kopf gesprochen und mir ein paar Dämpfer eingefangen. Zum Beispiel hat mir ein Energieexperte aus Südafrika gesagt, that is like wishing for peace in the world. I cannot think like that. Also hat mir einfach gesagt, das ist eine nette Idee, ja, aber das wird niemals Realität werden. Er hat daran aber angeschlossen, dass er sich vorstellen kann, dass mit der nächsten Debatte über den Global Stock Tag 2028 er es potenziell für möglich hält, dass dann über ein gemeinsames Cap an Emissionen gesprochen wird. Vielleicht dazu, hast du dazu eine Meinung? Also werden wir es vielleicht irgendwie mal schaffen, einen internationalen wie in der EU Emissionshandel zu erreichen? Oder glaubst du auch, dass das wie das Wünschen, dass das genauso ist, wie sich Frieden auf der Welt zu wünschen?
Ja, also wünschenswert wäre das natürlich, weil wir sehen ja am europäischen Beispiel, dass der ETS funktioniert, dass er tatsächlich Emissionen einspart und Anreize setzt zur Dekarbonisierung in den verschiedensten Bereichen. Im Verkehr bisher noch nicht so gut, deswegen wurde der Verkehr ja jetzt auch, bekommt er einen eigenen Emissionshandel, den ETS2, und dann wird auch dieser Sektor hoffentlich schneller dekarbonisiert in der Zukunft. Und natürlich wäre es wünschenswert, das auszuweiten. Allerdings sehe ich eben genau, wie du es beschreibst, sehr viele Probleme. Und die sehen wir auch jetzt schon. Also jetzt komme ich zurück zum CBAM. Ein Problem der Entwicklungsländer mit dem CBAM ist ja, dass sie, selbst wenn sie einen CO2-Preis einführen würden, der könnte niemals so hoch sein wie der europäische CO2-Preis, allein durch die Kaufkraft der Bevölkerung. Und es gibt keine Übersetzung, es gibt keine Umrechnung, die mir, ich sagen wir, in Indien will Grünstahl nach Europa Indien will Stahl nach Europa exportieren. Und muss CBAM bezahlen, aber sie führen stattdessen einen eigenen CO2-Preis ein. Der ist aber nur ein Zehntel so groß wie der europäische CO2-Preis. Also zahlen sie quasi immer noch 9/10 des europäischen CO2-Preises als CBAM-Abgabe. So wäre die Funktionsweise. Und das ist natürlich, es ist ungerecht, das muss man so klar sagen, weil ein indischer Hersteller, der jetzt auf einmal so eine hohe CO2-Abgabe zahlen muss, wird aus dem Markt gedrängt dadurch. Und und genau dieselbe Debatte würden wir bei einer globalen CO2-Bepreisung sehen. Aber was natürlich denkbar ist, dass jeder einen CO2-Preis einführt, diese Mechanismen nutzt, um Emissionen zu reduzieren. Und dann wäre der nächste Schritt, dass immer größere Konglomerate aus Ländern gemeinsam sich in einem Emissionshandel wiederfinden. Also jetzt beispielsweise, es gibt einzelne US-Bundesstaaten oder auch kanadische Provinzen, die einen Emissionshandel haben und andere nicht. Und sobald jetzt ein neuer da dazu käme, ein neuer Bundesstaat, könnten die ihre Emissionshandelssysteme zusammenlegen und dann schon mal untereinander Handel betreiben. Und wenn noch ein weiterer dazukommt, dann wird das Ganze größer. Und irgendwann sind vielleicht die gesamten USA oder ganz Kanada in einem Emissionshandel. Und so könnte man das natürlich auch international betrachten. Also die EU nimmt jetzt beispielsweise noch andere europäische Länder damit auf, in ihren eigenen Emissionshandel, um Regulatorik und Bürokratie zu ersparen, weil es ein funktionierendes System ist. Auf der anderen Seite darf die EU natürlich ihr eigenes System nicht gefährden, indem sie auf einmal ein neues Land da hinzunehmen, welches vielleicht gar nicht die Kapazitäten hat, das System dann auch so zu überprüfen und die Emissionseinsparungen und den Handel mit diesen Zertifikaten dann auch so zu überprüfen, dass es den EU-Regeln gerecht wird und so weiter und so fort. Also es gibt Möglichkeiten, das auszuweiten, allerdings, dass alle in einem gemeinsamen System sind, ist extrem unwahrscheinlich allein durch die Preisdifferenz. Also das so wie derjenige, mit dem du gesprochen hast, sagst, also dann könntest du auch, also du die Voraussetzung dafür wäre, alle Länder sind wirtschaftlich gleichgestellt. Und das ist, sage ich jetzt mal, also es tut mir fast weh, das zu sagen, aber eigentlich eine Utopie.
Ja. Also muss es eigentlich deiner Ansicht nach mehr so bottom-up passieren und weniger top-down. Also dass wir von oben nach unten allen gemeinsamen Markt allen aufzwingen, weil es eben nicht die gleichen Bedingungen überall sind, sondern dass sich kleinere Verbände an Emissionshandelssystemen irgendwann vielleicht zu einem globalen System ausweiten. Wir haben ja mittlerweile auch schon über 150 CO2, also Länder, die CO2 bepreisen. Also das heißt, Progress ist schon da, was CO2-Bepreisung und Märkte angeht.
Absolut. Also Progress ist auf jeden Fall da und das Potenzial ist riesig. Man muss nur eine Übersetzung finden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Entwicklungsländer dürfen nicht der Verlierer sein, wenn sie sich jetzt so ein System aufheimsen durch die EU und sagen, ja, wir befolgen eure Regeln. Und dann am Ende sind sie dann doch die Gearschten, weil sie keine adäquate Übersetzung ihres CO2-Preises in Rupien beispielsweise in Euro bekommen. Und das sind, glaube ich, so Hürden, die überwunden werden müssen. Aber das sind Learnings, die gemacht werden und wofür auch die COP ein wunderbares Forum ist. Solche Sachen werden dort immer angesprochen. Also auch sogenannte unilaterale Handelsmaßnahmen finden auf jeder Klimakonferenz immer ihren Platz. Und so war es auch in Baku. Da wollten Länder des globalen Südens unbedingt diese Unilateral Trade Measures auf die Agenda setzen und damit der EU eins auswischen, weil sie halt ihren CBAM haben und die einen sehen das als Handelsbarriere, also die Entwicklungsländer sehen das als Handelsbarriere, um auf dem europäischen Markt Handel zu betreiben und die EU sagt, nee, wir schützen damit nur unsere eigene Industrie und beide haben ein bisschen recht und beide verschweigen da auch so ein bisschen den anderen Teil der Wahrheit, aber ja, also. Und der Teil, wo halt die Entwicklungsländer wirklich recht haben, ist, dass es ihnen nicht zum Nachteil werden darf, wenn Europa Klimaschutzmaßnahmen ergreift. Und das ist beim CBAM und beim ETS dann bis zu einem gewissen Grad der Fall.
CBAM wäre auch eine eigene Podcast-Folge für sich wert, glaube ich. Ist ein sehr wichtiges, spannendes Thema, das uns in der Zukunft auch immer mehr beschäftigen wird. Vielleicht komme ich mal drauf zurück. Aber lass uns, bevor wir jetzt auf den nächsten uns überlegen, was noch in der Zukunft wichtig wird, anfangen mit der nächsten COP30. Fangen wir mal klein an und schauen uns mal an, was dann jetzt noch so als letzter Punkt unseres heutigen Gesprächs bei der nächsten Weltklimakonferenz dann wieder wichtig wird. Wir haben vorhin gehört, wir haben nach wie vor eine große Finanzierungslücke zu schließen. Es gibt die Baku to Belém Roadmap, das heißt, dieses Thema ist eigentlich schon gesetzt. Also da wird auf jeden Fall nochmal weiter drüber gesprochen werden. Genauso wie auch, dass ein Tagesordnungspunkt oder ein Programmpunkt von dieser COP auf die nächste COP auch verschoben wurde. Und das waren ja diese zusätzlichen Mitigation Measures, meines Wissens nach, die dann nächstes Mal nochmal auf die Agenda kommen. Und vor allem, und das ist halt mit am wichtigsten bei der nächsten COP, sind das die aktualisierten Nationally Determined Contributions, die aktualisierten Klimapläne, nationalen Klimapläne, die nächste COP nochmal da vorgelegt werden müssen. Ergänzt gleich gerne mal, ob ich noch irgendeinen ganz wichtigen Punkt vergessen habe für die nächste COP und dann nehmen wir uns doch einmal mit, was das NDC der EU angeht, was wir da als aktuelles NDC beim UNFCCC das letzte Mal eingereicht hatten, ich glaube 2020, und was, wenn du es weißt, was vielleicht auch die Änderungen sein werden für das nächste NDC.
Ja, fangen wir doch einfach mal bei den NDCs an. Also es ist offiziell kein Tagesordnungspunkt auf der nächsten Klimakonferenz. Aber es wird eine Riesenrolle spielen. Das liegt auch an der Prozesslogik dieses Verhandlungsprozesses. Es müssen nämlich so und so viele Monate nach dem Global Stocktake, der eben letztes Jahr in Dubai stattgefunden hat, müssen die Länder neue Klimaziele für 2035 vorlegen. Und diese Ziele sind dann eben fällig, wenn alle nächstes Jahr nach Belém fahren. Und deshalb wird es dort eine Riesenrolle spielen. Das heißt, die nächste COP wird weniger von, wird wieder mehr, sagen wir es so rum, wird wieder mehr durch ambitionierte Klimaziele geprägt sein. Also wer legt was vor und welche Einsparungen gehen damit einher und erreichen wir dadurch das Ziel 1,5 Grad oder 2 Grad, beziehungsweise erreichen wir nicht das Ziel, sondern bleiben wir unter 1,5 Grad oder 2 Grad. Diese Fragen waren jetzt bei den letzten beiden COPs in Sharm el-Sheikh und in Dubai und jetzt auch in Baku nicht mehr ganz so auf dem Verhandlungstisch und werden wieder wichtiger werden in Belém. Zur EU. Die EU hat anders als andere Länder noch kein NDC vorgelegt für 2035. Das letzte NDC für 2030 ist ja das berühmte Fit for 55 Paket, also 55% Emissionsreduzierung im Jahr 2030 im Vergleich zum Niveau von 1990. Damit waren sie die ambitioniertesten überhaupt bei diesem 2030er-Ziel. Für 2035 haben sie aber noch kein Ziel vorgelegt. Und die Frist läuft im Februar oder Anfang März läuft sie aus. Bis dahin müssen sie es eigentlich vorgelegt haben, um dann quasi weitere Ausarbeitung dieses Ziel, Details zu klären, um dann in Belém das fertige Klimaziel vorstellen zu können. So, die EU wird das reißen, das steht schon fest. Sie werden diese Frist nicht erreichen können Ende Februar, Anfang März, sondern sie werden länger brauchen. Aber auch da sagen Beobachter, das ist jetzt nicht so schlimm. Hauptsache, das Ziel danach ist gut. Ob das Ziel gut ist, das werden wir noch sehen. Es ist nämlich auch, das ist wieder unfassbar kompliziert, wie man eigentlich zu diesem 2035er Ziel kommt, nämlich die EU muss erstmal ihr Klimaziel für 2040 vorlegen. Das ist nämlich im EU-Klimagesetz verankert. Jetzt laufen da zwei Prozesse parallel, nämlich einmal die Logik des EU-Klimagesetzes und einmal die Logik der UNC, wo eben alle 5 Jahre ein neues Ziel vorgestellt werden muss, aber in der EU-Logik nur alle 10 Jahre. So, und die EU will. Also hat die EU-Kommission hat ein Klimaziel für 2040 vorgeschlagen. Das sind -90% Emissionen, wieder im Vergleich zu 1990. Aber das haben die Mitgliedstaaten und auch das Parlament noch nicht abgesegnet. Das müssen die noch machen. Und wenn das dann feststeht, also wenn quasi vor allem die Mitgliedstaaten gesagt haben, ja, 90% it is, dann kann man hingehen und eine Linie ziehen zwischen 55% 2030 und 90% 2040 und gucken, wo man dann bei 2035 ankommt und dieses Ziel als Mindestziel bei der UNFCCC hinterlegen, als Klimaziel für 2035. So, das muss aber eben erst noch passieren. Die Verhandlungen zu dem 2040er Klimaziel der EU laufen. Wie gesagt, vorgeschlagen sind 90%. Der Klimabeirat der EU hatte sogar nahegelegt, man solle doch 90-95% machen. 95 wäre möglich und nicht utopisch. Und die Kommission hat sich dazu entschieden, nur in Anführungszeichen 90% vorzulegen. Und wenn man diese Linie jetzt zieht, dann wäre man so bei ungefähr 78%, glaube ich. 78% 2035, kommt das hin? Nee. Oh Gott, 55 bis 90 sind 35. Die Hälfte von 35 sind 17, ungefähr 73%. So, da wäre man ungefähr. Genau. Ob das dann letztendlich auch dort liegen wird. Sie können es natürlich auch höher ansetzen. Dann müssen Sie allerdings, das wäre dann eine Ambitionserhöhung, dann müssen Sie irgendwie das natürlich auch unterlegen mit Policy-Maßnahmen. Und ob Sie das schaffen, oder ob Sie das in der aktuellen Situation, wo Klimaschutz einfach auch auf europäischer Ebene nicht das Momentum hat, wie noch vor 5 Jahren, als der Green Deal ausgerufen wurde und Klimaschutz eines der wichtigsten Themen auf EU-Ebene war. Diese Zeit ist jetzt gerade, ja, ich würde nicht sagen vorbei, aber es ist nicht ganz so viel Konjunktur mehr das Thema und dadurch ist es fraglich, ob man überhaupt 90% ermöglichen kann. Ich gehe davon aus, dass es 90 werden, aber es wird bestimmt noch ein Kampf werden. Die EVP hat sich schon mehr oder weniger in Stellung gebracht, ein bisschen weniger zu fordern, mit 85 wahrscheinlich oder vielleicht sogar 80 nur in die Verhandlungen reinzugehen, ob sie das dann wirklich wahr machen, werden wir sehen. Und dann wird es auch auf die Verhandlungen ankommen, unter den Mitgliedstaaten, ne? Und da sind eben viele von der EVP geführt, aber auch einige sozialdemokratische, auch wenn sie immer weniger werden. Und Renew hat ja auch den einen oder anderen, der allerdings auch nicht mehr so stark ist, wie er mal war.
Ja, es bleibt spannend. Also all eyes aufs EU-Parlament in den nächsten Wochen.
Nee, nicht das Parlament. Das Parlament hat beim Klimaziel für 2035 gar nichts zu sagen und bei 2040 auch erst dann, wenn es eben um die Gesetzespakete geht. Also wenn es wirklich darum geht, und das wird noch bis 2026 dauern. Ich werfe hier mit Jahreszahlen um mich rum. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständnisvoll. Jetzt wird erstmal nur das Klimaziel festgelegt und noch nicht mit den genauen Maßnahmen, mit den ausformulierten Maßnahmen, wie man es erreichen will, sondern nur so ein bisschen grob formuliert, ja, wir werden den Emissionshandel angleichen, so dass wir am Ende 90% erreichen, so ungefähr. Und so war das ja vor 5 Jahren auch. Da hat man gesagt, das ist der Green Deal, wir wollen -55% erreichen. Und ein Jahr später kam dann erst das Fit for 55-Paket, wo diese Maßnahmen, wie man das erreichen will, so wirklich ausformuliert waren. Und genauso wird es jetzt auch sein. Es wird quasi ein Ziel festgelegt, was nicht nur die Kommission, sondern auch die Mitgliedstaaten dann mittragen. Und ein Jahr später kommt dann das Gesetzespaket dazu. Und da kann das Parlament dann eben auch mitsprechen.
Alles klar. Dann vielen Dank für die umfassende Information. Wir werden dann sehen, wenn das Ziel durchgeht und wir mit der EU bis 2040 -90% Emissionen anstreben und das im besten Fall auch schaffen und dieses Ziel erreicht, dann hätten wir ja schon fast wirklich das Ziel der Klimaneutralität 2040 erreicht. Dann hätten wir noch 10 Jahre rein offiziell für die letzten 10%. Ich würde sagen, lass uns weiter uns dafür einsetzen, auf welchem Weg auch immer, dass es Fortschritt gibt auf diesem Weg zur europaweiten und weltweiten klimaneutralen, dekarbonisierten Wirtschaft. Was mir der Brian aus Südafrika auch gesagt hat, nämlich, der gesagt hat, ein internationaler Emissionshandel is like wishing for peace in the world, der hat zu mir auch gesagt, we need people to drive progress forward, so let's keep going. Und ich fand, das werde ich auch nicht vergessen, das ist auch eine sehr schöne Perspektive. Wir müssen uns einfach weiter dafür einsetzen, sonst wird's schwer.
Mir fällt gerade ein, du hattest noch eine zweite Frage, ich weiß aber nicht mehr, du hast sie als erstes gestellt. Was in Belém noch ganz noch wichtig wird, aber ich weiß schon gar nicht mehr, was das war.
Ah ja, genau. Hast du noch irgendwas von dem, was ich angesprochen habe, was sehr wichtig wird nächstes Jahr, außer NDCs, nochmal die Finanzierung und Mitigation Measures? Wird noch irgendwas extrem wichtig, was ich nicht auf dem Schirm habe?
Ja, ich glaube, dass die Debatte, wie geht man eigentlich mit den in Dubai beschlossenen Transition away from fossil fuels um. Diese Debatte wird weiterlaufen. Mhm. Die war in Baku auch in vielen Verhandlungssträngen vorhanden. Da geht es aber letztendlich auch um Mitigation, also um Emissionsminderung. Und gibt es immer noch einen Konflikt darüber, wie diese Transition away from fossil fuels eigentlich gelesen wird. Die einen sagen, ja, das ist nur eine Möglichkeit, um die Klima Ziele zu erreichen und die anderen sagen, nee, 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 das ist die also eigentlich der überwiegende Teil, alle bis auf Saudi-Arabien sagen, das muss passieren, um die Klimaziele zu erreichen und Saudi-Arabien sagt, nee, wir sehen das eigentlich so, dass das eigentlich so eine Menükarte ist, eine Speisekarte, auf der man sich die Sachen, die man gerne hätte, dann aussuchen kann. Aber diese Debatte wird weitergehen und die hat jetzt auch in Baku insofern stattgefunden, dass in vielen Texten versucht wurde, dass diese Sprache, also diese Transition away from fossil fuels nochmal zu wiederholen und in den Texten auch unterzubringen oder zumindest mal nochmal zu unterstreichen, dass man in Dubai letztes Jahr bei dem Global Stocktake, was man da festgelegt hat, dass man das nochmal so sozusagen reaffirmt. Und das hat an manchen Stellen geklappt, jetzt in Baku, an anderen nicht. Und zum Beispiel dieses Just Transition Work Program, das wurde dann aufs nächstes Jahr verschoben. Da wollte man eben nochmal diese Transition away from fossil fuels unterbringen. Und das war dann anderen nicht den einen, also letztendlich ist es so, dass Länder wie Chile und die Schweiz gesagt haben, das ist uns nicht ambitioniert genug, wir wollen es noch ambitionierter und deswegen lassen sie es lieber weiterschieben. Und auf der Ebene wird die Debatte weitergehen.
Der aserbaidschanische Präsident, auch wenn ich mit was Positive gerne enden wollte, ich versuche die Kurve gleich wieder zu kriegen, aber der hatte ja zwischenzeitlich auch gesagt, beziehungsweise die COP sogar mit eröffnet mit den Worten, Öl und Gas sind ein Geschenk von Gott, was ja auch erstmal so ein kleiner Skandal zu Beginn der COP war. Aber ich sag dir ehrlich, Lukas, ich finde, das zeigt, wenn man jetzt schon Gott dafür braucht und zu rechtfertigen, dass Öl und Gas noch irgendwie was Gutes sein soll, dann zeigt mir persönlich das, dass da jemand ganz schön nervös wird. Ich glaube, dass autoritäre Petros jetzt so langsam nervös werden, weil sie merken, ihr Geschäftsmodell hat in the long term keine Zukunft. Und für mich war dieses, ist ein Geschenk von Gott, eigentlich schon so ein bisschen Indikator für Wandel, weil man merkt, okay, jetzt braucht ihr also Gott, um zu rechtfertigen, dass es noch was Gutes sein
soll. Ja, das ist, also ich glaube, du hast völlig recht. Diese krasse Gegenwehr, die wir auch durch die große Anzahl an Lobbyisten von Unternehmen, die letztendlich Geld mit fossilen Energien verdienen, die jetzt, also ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber letztes Jahr in Dubai war es ganz krass.
Ich glaub, 1700
habe ich ziemlich gehört. Ziemlich heftig, also die ganzen Fossillobbyisten. Die Tatsache wird von vielen auch so gesehen, die wissen oder die merken, dass es ihnen an den Kragen geht und sie müssen jetzt dagegen lobbyieren, dass es ihnen nicht ganz so sehr an den Kragen geht und deshalb tauchen die auf diesem Forum auf. Und ich glaube, ähnlich ist das mit dieser Rhetorik zu fossilen Brennstoffen, dass man die jetzt auf einmal verteidigen muss. Man merkt, okay, das geht vielleicht dem Ende zu und wir müssen die jetzt nochmal verteidigen, wir müssen uns dann daran festhalten. Ja, obwohl der Wind sich möglicherweise dreht. Also hoffentlich.
Ich finde das, Ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort für unser Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit, Lukas. Ich fand es wirklich sehr, sehr spannend. Ich hoffe, wir sehen uns allerspätestens nächstes Jahr auf der COP30 in Brasilien wieder. Vielleicht auch schon davor. Vielleicht nochmal zu einer Podcast-Folge zu Kohlenstoffmärkten. Ich würde mich freuen. Du bist herzlich eingeladen.
Sehr gerne.
Danke für deine Zeit. Super, dann schauen wir mal, ob wir das realisiert bekommen. Ich melde mich auf jeden Fall gerne bei dir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Danke dir und bis ganz bald.
Danke und bis allerspätestens in der tropischen Hitze des Amazonas in Belém.
So machen wir das. Ciao, Lukas.
Ciao.
Das war die ökologische Marktwirtschaft. Dein Podcast für mehr Umweltschutz in der Marktwirtschaft und mehr Marktwirtschaft im Umweltschutz.